Ja, guten Abend auch von meiner Seite. Welch ein Vorrecht doch, was wir haben, hier diese Zeiten gemeinsam zu erleben. Ich saß da und mein Herz war wirklich mit Dankbarkeit erfüllt. Jung und alt zusammen so beten. Wir wurden erinnert an Worte. Ja, ich dachte auch, geografisch waren wir sehr viel unterwegs heute. Thessaloniki, irgendwo in Griechenland und dann nach Israel und dann wieder nach Detmold zum Musikcollege und jetzt wieder Bergpredigt, wandern wir wieder gleich nach Israel und ja, so ist die Bibel mit vielen geografischen Orten, dass Gott seine Geschichte, die er mit seinem Volk geschrieben hat, auch möglich macht, das zu überprüfen, nachzuschauen und diese Orte zu besuchen und da davor zu stehen und zu staunen über das, was ihr macht. Das hat mich schon sehr, mein Herz schon sehr mit Dankbarkeit erfüllt, auch so von euch erinnert zu werden daran, was Gott sagt. Ja, schönen Dank. Wir wollen jetzt gemeinsam in die Bergpredigt schauen und in die weitere Verse uns lesen. Wir nähern uns dem Ende der Bergpredigt zu. Es sind so sozusagen die letzten Passagen, die wir hier gemeinsam lesen werden und ein paar Gedanken darüber austauschen. Heute dachte ich, uns die Verse 21 bis 23 zu lesen aus dem 7. Kapitel, Kapitel 7, Verse 21 bis 23. Und wir werden hier und da stehen bleiben, versuchen das nachzurecherchieren, was ist da genau gemeint, andere Stellen aus der Bibel zu Rate ziehen und hier auch ins Gespräch zu kommen. Ja, so somit die nächste halbe Stunde wird dann damit gefüllt sein. Aber erstmal diese drei Verse, dann ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Und dann werde ich es ihnen bekennen, ich habe euch niemals gekannt. Weicht von mir, ihr Übeltäter. Ja, es entstehen viele Fragen, wenn man diesen ernüchternden oder zum Teil auch sehr erschütternden Text liest. Der ist schon sehr radikal gesprochen, sehr tiefgehende Wahrheiten sind hier ausgesprochen und Fragen, die durch unsere Köpfe gehen. Vielleicht eine Frage, kann das möglich sein, dass jemand, der Taten verbracht hat, von denen wir hier lasen, dass es sich doch herausstellt, dass er vom Reich Gottes ausgeschlossen ist? Kann das sein? Oder waren nicht gerade diese Taten, die diese Menschen vollbracht haben, von denen Jesus bestreitet das nicht, dass sie diese Wunderwerke getan hatten, waren das diese Taten nicht gerade der Beweis dafür, dass sie gläubig sind, dass sie zu Gott gehören? Denn ich dachte an die Stelle in 1. Korinther 4, 20, das Reich Gottes besteht nicht im Wort allein, sondern in der Kraft Dynamis. Das gleiche Wort wurde ja in diesen Ausführungen gebracht, nicht nur durch Bekenntnis, sondern auch in der Tat. Und hier wurden ja Wunderwerke vollbracht. Oder was ist der Ausgangspunkt für diese radikale Scheidung, die Jesus hier vollzieht? Er sagt erst einmal, nicht jeder. Und somit verbietet er das Verallgemeinern, zu sagen, wir kommen alle in den Himmel, sondern hier geschieht, hier ist eine Scheidung. Und Jesus sagt, nicht jeder, der etwas zu mir sagt, der etwas bezeugt, was er getan hat, wird in das Reich der Himmel reinkommen. Aber was ist der Ausgangspunkt für diese Scheidung? Was ist das Entscheidende, was so diese Scheidung vollbracht hatte und dass die Grundlage Jesu dafür gab, zu sagen, nicht alle, die etwas bekennen, werden in das Reich der Himmel hineinkommen. Ich würde vorschlagen, mit euch erstmal den Vers 22 nochmal genauer uns anzuschauen. Und da lasen wir, ich lese den nochmal, Vers 22, viele werden an jenem Tage zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen Wunderwerke vollbracht? Haben wir das nicht in deinem Namen getan? Jesus nennt hier diese Wunder, die geschehen sind. Und es sind drei aus den drei verschiedenen Arten von Wundern. Einmal Weissagungen auszusprechen, prophetische Aussagen zu tätigen. Prophetie ist ja, wenn jemand kommt und sagt, Gott hat zu mir gesprochen, ich habe ein Wort von Gott und ich sage es weiter, es ist eine prophetische Aussage und diese prophetische Aussage kann die Zukunft betreffen, wie es in der Zukunft aussehen wird oder auch eine Belehrung für die jetzige Zeit. Jemand, der etwas Übernatürliches tut oder sagt, denn wer von uns kann von sich aus dem Stegreif etwas vorhersagen, was in nächstes Jahr oder morgen oder in einer Stunde geschehen wird? Das können wir nicht. Es kann nur durch übernatürliches Einwirken geschehen, wenn man die Zukunft voraussagt. Oder das Zweite, haben wir nicht durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben, böse Geister, die Besitz über Menschen ergriffen hatten? Haben wir nicht böse Geister ausgetrieben, dass sie Menschen verlassen haben? Und haben wir nicht durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Dieses Wunderwerke heißt, dieses Wort Dynamis, etwas, was sprengt, was sehr übernatürlich ist, was nicht jeden Tag geschieht. Es waren Wunder, die vollbracht wurden und viele werden zu Jesus kommen und sagen, Herr, das haben wir doch in deinem Namen getan. Wir haben doch deinen Namen gebraucht, das in deinem Namen getan. Und die werden versuchen, sich zu rechtfertigen. Was geht uns durch den Kopf, wenn wir diese Gedanken hören? Wenn wir, vielleicht wäre das gut, ich werde zwischendurch mehrmals, hatte ich mir vorgenommen, heute Abend das Mikro in die Reihe reinzuschicken. Woran denken wir, wenn wir diese Verse lesen? Vielleicht hat jemand einen Beitrag dazu. Und nochmal, Menschen, die werden vor Gott stehen und werden versuchen, sich zu rechtfertigen und sagen, wir haben doch so viel in deinem Namen getan. Warum weist du uns jetzt ab? Woran denken wir, wenn wir diese Worte hören? Vielleicht schicke ich das Mikro auf den Weg. Ja, bitteschön. Ich lese nochmal den ersten und dann in dem Zusammenhang zum zweiten Vers. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmeln ist. Viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt und durch deinen Namen Dämonen ausgetrieben und durch deinen Namen viele Wunderwerke getan? Waren nicht diese Wunderwerke Beweismittel dazu, dass diese Menschen zu Gott gehören? Woran denken wir? Vielleicht fallen uns andere Berichte aus der Bibel ein, wo die Bibel dieses Thema etwas ausschlüsselt und so gerade den Bereich der Wunder etwas, wenn etwas Übernatürliches geschieht. Okay, die Möglichkeiten wird es noch geben. Ich sage einfach Gedanken, die mir so durch den Kopf gingen. Ist nicht ein Wunder oder andersrum, lehrt uns nicht die Bibel, dass wenn etwas Übernatürliches geschieht, was wir nicht mit erklären können, dass da erstmal eine Kraft dahinter steckt, die nicht von Menschen gesteuert ist. Lehrt es nicht die Bibel uns im Allgemeinen so? Aber denken wir doch dran, damals bei Mose, als Mose den Auftrag hatte, mit Aaron zusammen zum Pharao zu gehen und dem Pharao zu sagen, er soll das Volk freilassen. Und Gott hat Mose und Aaron beauftragt und ihnen gezeigt, ihr sollt auch etwas mitnehmen, was eure Autorität sozusagen unter Beweis stellen soll. Und das taten die auch. Und es kamen aber auch die Zauberer von dem Pharao aus und taten ähnliche Wunder. Hieß es, dass die Zauberer auch in Gottes Kraft gewirkt haben? Nein. Und wenn wir diese Berichte uns genauer angucken, dann merken wir, dass die Zauberer, die hatten zwar Wunder getan, um auch den Pharao zu irritieren, bestimmt war das Hauptziel, den Pharao zu irritieren und diesem Wort nicht zu glauben, aber sie waren in ihren Wundern begrenzt und es gab eine Stufe, die sie nicht überschreiten konnten, wo die Wunder, die Gott durch Mose vollbracht hatte, einfach größer waren. Allein, wo der Stab zur Schlange wird, wir können uns daran erinnern, und dass diese Schlange aus dem Stab Moses alle anderen Schlangen verschlingt. Allein Wunderwerke zu erleben, Wunderwerke zu wirken, es ist noch nicht der Beweis, dass es göttliche Kraft dahinter steckt. Die Bibel lehrt sehr eindeutig, es gibt nur zwei Quellen übernatürlicher Kraft, die nicht von Menschen bewirkt werden können. Und wenn etwas Übernatürliches geschieht, dann kann es immer nur aus einem dieser zwei Quellen stammen. Nicht alle Wunder sind göttlicher Natur, auch nicht alle Wundertäter haben Gott göttliche Autorität. Ein Wunder zeigt nur, hier sind übernatürliche Kräfte am Werk. Und weil es nur Licht und Finsternis gibt, kann ein Wunder auch ein Werk des Satans sein. In der Bibel finden wir einige Beispiele dazu. Können wir uns erinnern, als ich werde jetzt die Stelle nicht nachschlagen, aber ich glaube, das war in Apostelgeschichte 19, wo Paulus war unterwegs, das Wort zu predigen, und Gott hat seine Predigt durch viele Wunder bestätigt, sozusagen ihn, seine Autorität durch Wunder ausgewiesen. Und nun waren da auch, es ist ein Begriff, der da gebraucht wird, heißt Beschwörer. Da waren Söhne sogar eines Priesters und die waren auch unterwegs und haben Geister beschwört. Und zu ihrer Beschwörungsformel, die sie gebraucht haben, um Geister auszutreiben, haben sie auch noch den Namen Jesu dazu gebraucht, den Paulus predigt. Und was geschah aus diesem Versuch? Wir kennen die Geschichte. Ich denke nicht, dass sie im Auftrag von Gott gewirkt haben, denn in dem Fall mussten sie mit viel Schande den Tatort sozusagen verlassen und konnten nichts bewirken. Wunder zeigen, dass es übernatürliche Kräfte am Werk sind, nur die Quelle dieser Kräfte muss erst festgestellt werden. Und daher, diese Menschen, die zu Jesus kamen und sagten oder sich versucht haben zu verteidigen: Herr, haben wir nicht durch deinen Namen geweissagt? Wir haben doch deinen Namen gebraucht. Deinen Namen heißt, wir haben uns auf dich berufen. Wir haben uns auf dich berufen und Dämonen ausgetrieben und auf dich berufen und Wunderwerke vollbracht. Reicht das nicht als Beweis, dass wir zu dir gehören? Was ist aber der entscheidende Punkt, den Jesus hier in dem Gespräch mit diesen Menschen gebrauchen wird oder gebraucht, um zu sagen: Das wird euch scheiden von meinen wahren Nachfolgern? Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt: Herr, Herr, wird in das Reich der Himmel hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Ist das nicht der scheinende Punkt? Der springende Gedanke in der Erklärung. Jesus gibt nur eine kurze Erklärung dazu, warum er den Zugang ins Reich Gottes diesen Menschen verwehrt. Weil er sagt, sondern nur der wird in das Reich der Himmel hineinkommen, wer den Willen meines Vaters tut, der in den Himmel ist. Einmal dieses kleine Wörtchen, nicht jeder. Und davon gibt es auch viele Stellen in der Bibel, zum Beispiel die Stelle mit dem Spiegel, dieses Bild wird in Jakobus gebraucht, dass wir Menschen Täter des Wortes sein sollten. Ja? Wir sollten in den Spiegel reingucken und so wie wir das auch im Alltag tun, morgens, wenn wir zerknittert in den Spiegel reingucken, dann merken wir es dran, den Kamm zu nehmen, die Zähne zu putzen, zu rasieren, was auch immer gerade dran ist. Das zu tun, was der Spiegel mir zeigt. Und Jesus warnt und sagt: Seid Täter des Wortes und nicht allein Hörer. Oder Jesaja 29, 13: Dieses mein Volk mit seinem Mund sich mir naht und mit seinen Lippen mich ehrt, aber sein Herz fern von mir hält und ihre Furcht vor mir ist nur angelerntes Menschenwerk. Die anscheinende Gottesfurcht mir gegenüber ist nur angelernt. Sie ist nicht echt. Nicht jeder, sagt Jesus, sondern wer den Willen meines Vaters tut. Und da würde ich nochmal vorschlagen, lasst uns hier uns die Zeit nehmen, woran denken wir, wo die Bibel sehr eindeutig sagt, Gottes Wille ist. Was möchte Gott von uns Menschen? Wenn wir einfach Stellen oder Gedanken zusammentragen, wo sehr eindeutig gesagt wird, was will Gott von uns Menschen? Danke, Peter. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Wir können es auch gerne ins Mikro, aber ich habe es wiederholt. Danke. Sehr eindeutig. Dass wir nicht nach den Begierden der Menschen, sondern nach dem Willen Gottes leben. Heiligung, ja? Für Gott abgesondert. Denn die Welt vergeht und ihre Begierde, wer aber den Willen Gottes tut, bleibt in Ewigkeit. Gottes Wille ist unsere Heiligung. Was will Gott noch von uns Menschen? Sehr gut, danke. Gott möchte nicht, sein universaler Wille ist nicht der Tod des Sünders. Er wartet drauf, er lädt ein. Er möchte, dass Sünder gerettet werden und denen geholfen wird, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Genau. Was will Gott von uns Menschen? Genau, genau. Der Epheserbrief wahrscheinlich, den meinst du. Ja, genau. Ich weiß jetzt nicht, ob das so direkt so mit Gottes Wille ist, aber indirekt sagt der Text das hier eindeutig so aus. Gott möchte natürlich, dass wir nicht uns selber, sondern durch unser Leben er verherrlicht wird. Ja. Okay. Und das auch an unsere Brüder vollziehen. Ja? So sollt auch ihr tun. Füße waschen. Markus erinnert an die Fußwaschung Jesu, wo er das getan hat. Und das sollt auch ihr tun. Wir brauchen das. Wir sind rein, aber die Füße müssen noch extra gewaschen werden. Woran denken wir noch? Ehre, anbeten, nicht aufhören damit. Ja. Die andere Stelle, die ähnlich klingt, wo auch sehr deutlich der Wille Gottes erwähnt wird, ist, in allem dankbar zu sein. Ja. In allen Dingen dankbar zu sein, das ist nicht einfach, aber so ist der Wille Gottes für unser Leben. Wir merken, wir könnten diese Liste sehr, sehr lange fortsetzen. Was möchte Gott von uns? Und die Bibel ist ja voll davon. Dafür ist es ja auch so wichtig. Und wie Toni, danke nochmal für die bildhafte Erzählung, die du uns gebracht hast. So, Gott möchte, dass wir ihn kennenlernen, ob durch Umstände, durch gewisse Gegenden war es in dem Fall oder durch sein Wort, dass wir verstehen, was will er von uns, ja, dass wir seinen Willen kennen. Aber kann man sagen, dass das Erste, was Gott von uns möchte, ist, dass wir anfangen, an ihn zu glauben, dass die Grundlage des Ganzen ist. Ja, wenn Gott sagt, dass er möchte nicht, dass Menschen verloren gehen, dass ihnen geholfen wird, dass sie gerettet werden, dann beschreibt er ja aber auch den Weg zur Rettung, wie man gerettet wird. Und der Weg ist der einzige, das Kreuz. Ja? Glaube an den Herrn Jesus Christus, damit du und dein Haus gerettet wird. Der Weg der Rettung. Wer an den Sohn glaubt, dass jeder Gottes Wille ist, dass jeder, der an den Sohn glaubt, ewiges Leben habe und ich ihn nicht auferwecke am letzten Tag, sagt Jesus in Johannes 6. Ja, wie gesagt, die Bibel ist voll davon, aber das Ganze beginnt mit dem Glauben daran, was Gott für uns getan hat. Dass er den Preis für meine Schuld bezahlt hat und nur so kann ich in seine Gegenwart kommen. Nur so kann ich zu ihm gehören. Ich hatte hier mir einige Stellen notiert. Seht ihr jetzt gerade nicht? Ich werde die gleich nennen. Vielleicht sollte ich in dem Zusammenhang nochmal sagen, den Vers 23 auch dazu erwähnen, wo Jesus auf die Erklärung oder auf ja, die Erklärung dieser Menschen nochmal darauf eingeht, wo sie ihm sagen, Herr, das haben wir doch in deinem Namen getan. Wieso weist du uns jetzt ab? Und dann sagt Jesus, als erstes betont er, es wird ein Tag kommen. Dann werde ich, sagt er, bis dahin wird noch eine Zeit verstreichen, aber der Tag wird kommen. Und dann sagt Jesus zu ihnen diese Worte, ich habe euch niemals gekannt. Ich habe euch niemals gekannt. Vielleicht, wenn wir die Stelle in 1. Korinther 9, 24 und 27 uns vorlesen, vielleicht wäre das gut. 1. Korinther 9, Paulus sagt diese Worte, wisst ihr nicht, dass die, welche in der Rennbahn laufen, zwar alle laufen, aber nur einer den Preis erlangt. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der sich im Wettkampf beteiligt, ist enthaltsam in allem, jene um einen vergänglichen Siegeskranz zu empfangen, wir aber einen unvergänglichen. So laufe ich nun nicht wie aufs Ungewisse. Ich führe meinen Faustkampf nicht mit bloßen Luftstreichen, sondern ich bezwinge meinen Leib und beherrsche ihn, damit ich nicht anderen verkündige und selber verwerflich werde, praktisch den Test nicht bestehe. Den Gedanken, den Paulus hier betont, so wie ich diesen Text verstehe, ist nicht der gleiche Gedanke, den wir in Matthäus 7 gelesen haben. Es ist möglich für einen gläubigen Menschen, die Bewährungsprobe nicht bestanden zu haben. Und 1. Korinther 3 erklärt das sehr eindeutig, dass es wird dieses Preisgericht geben vor Gott und da wird das Werk eines jeden geprüft. Das Werk, wie wir gewirkt haben, vor allem im Leben anderer Menschen und mit welchen Materialien haben wir gebaut. Und da geht es nicht darum, in den Himmel, in das Reich Gottes reinkommen oder nicht reinkommen, sondern da geht es darum, mit welchem Lohn, mit welchem Kranz werden wir in das Reich Gottes hineinkommen. Und Paulus sagt, er gebraucht diese Bilder, einen Wettkampf oder einen Faustkampf, dass man da nach den Regeln kämpfen sollte. Man ist wichtig, damit man den Kranz erlangt, ist wichtig, richtig zu kämpfen und die Bewährung zu bestehen. Aber Paulus spricht hier selber als gläubiger Mensch zu gläubigen Menschen. Aber Jesus, welches Wort gebraucht er hier? Er sagt zu diesen Menschen, die Wunderwerke vollbracht haben, die das anscheinend in seinem Namen verbracht haben, sagt er zu ihnen, niemals habe ich euch gekannt. Diesen Augenblick gab es nicht in eurem Leben, dass ich euch mein genannt habe. Ich sage es mit eigenen Worten. Die andere Stelle, Matthäus 25, Vers 12, da geht es ja um die Jungfrauen und die Törichten und die Klugen. Und als die Törichten später kommen und den törichten Frauen fehlte etwas sehr, sehr Entscheidendes, was man braucht, um den Bräutigam entgegenzutreten, denen fehlte das Öl, etwas sehr Entscheidendes. Und als sie kommen und anklopfen, sagt der Bräutigam ungefähr die gleichen Worte, ich kenne euch nicht, ich weiß nicht, wo ihr seid. Lukas 13, 25 bis 27, ich kenne euch nicht und weiß nicht, wo ihr seid, sagt Jesus zweimal und dann weicht von mir alle Übeltäter. Andersrum sagt Jesus in Johannes 10, Vers 14, ich bin der gute Hirte und ich kenne die Meinen, sagt Jesus, die zu mir gehören. Ich kenne die Meinen und die Meinen kennen mich. Oder 2. Timotheus 2, Vers 19, das ist die Stelle, die ich erwähnen wollte. Doch der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Und jeder, der den Namen des Herrn nennt, stehe ab von der Ungerechtigkeit. Gott kennt diejenigen, die zu ihm gehören, die erkauft wurden, die reingewaschen wurden durch sein Blut. Und wenn das geschehen ist, natürlich ist Leben in der Heiligung sehr entscheidend wichtig. Es ist einfach gefährlich, in der Sünde zu bleiben und bewusst Sünde in meinem Leben zu dulden. Es ist gefährlich. Und davon spricht die Bibel sehr viel. Aber das, was wir, die Stelle, wie wir sie hier gelesen haben, wie Jesus diese Menschen beurteilt, die zwar ein Bekenntnis zu ihm ausgesprochen haben und seinen Namen gebraucht haben und etwas getan, Wunderwerke gewirkt haben in seinem Namen, und trotzdem sagt Jesus, niemals habe ich euch getan, und weicht von mir oder tretet zurück wie ein Militär, wie ein Heer, was zurückweichen muss, weicht von mir. Und das Dritte, ihr Übeltäter, praktisch ihr Gottlosen, weicht von mir. Denn Wunderwerke zu tun, ist noch nicht der Beweis dafür, dass ihr wirklich gläubig seid. Die Bibel ist voll davon, dass Gott uns seinen Willen beschreibt, was er sich mit uns Menschen vorstellt, wie wir zu leben haben. Aber das ganz Entscheidende ist, beginnend am Kreuz, das Opfer Jesu Christi für sich persönlich anzunehmen und dieses Siegel Gottes zu empfangen. Der feste Grund Gottes steht und hat dieses Siegel. Der Herr kennt, die sein sind. Damit Gott dieses Urteil uns gegenüber nicht so aussprechen muss, ich habe euch nie gekannt, so wie ich das verstehe, diesen Anfang mit mir, diesen Grund, dieser Grund des Glaubens wurde nie gelegt, damit ich euch als mein anerkennen sollte. Und dieser Tag wird kommen, diese Stelle sprach eindeutig darüber, dieser Tag wird kommen, Jesus bestreitet das nicht, dass unterwegs Dinge geschehen werden, die übernatürlich sind, und es werden auch Menschen verführt werden. Wir brauchen auch nicht weit gehen, um uns geschieht das. Und wo Menschen auch im Namen Jesu behaupten, Dinge zu tun, die übernatürlich sind. Aber denken wir dran, einfach durch diese Bibelstelle, dass übernatürliche Werke ist noch nicht der Beweis dafür, dass der Mensch gläubig ist, dass er dieses Siegel Gottes trägt. Er gehört zu mir, er ist mein. Die Bibel ist voll davon, von den Charakterzeugnissen, die ein Mensch, der behauptet, Gott zu kennen und zu ihm einzuladen, wie seine Charakterzüge aussehen sollen. Die Bibel ist voll davon. Aber das Ganze beginnt mit dem Glauben an Jesus Christus, um dieses Wort nicht am Ende hören zu müssen. Ich habe dich oder ich habe euch nie gekannt. Können wir an dieser Stelle diesen Text so mit stehen lassen, abschließen? Er ist sehr ernüchternd, zum Teil sehr erschütternder Text, aber gleichzeitig sehr ermutigend in die Richtung, den Willen Gottes zu tun. Das ist das Entscheidende. Und der Wille Gottes ist, wenn ich gesündigt habe, dass ich zu ihm damit gehe. Der Wille Gottes ist nicht, dass ich behaupten soll, mir wird sowas nie geschehen. Nein, wenn jemand von euch sündigt, dann bekenne er. Komm zu mir, bekenne die Schuld. Ich werde es vergeben, sagt Gott. Im Willen Gottes zu leben heißt, zu fallen und dann auch wieder aufzustehen. In der Heiligung zu leben und danach zu trachten, das zu tun, was ihm gefällt. Aber das Ganze beginnt mit dem Glauben und mit dem Siegel, den Gott gläubigen Menschen gibt. Er gehört zu mir. Beten wir noch zusammen. danke dir, mein Vater, auch für solche Texte, die in deinem Wort enthalten sind. Nicht immer ist es so leicht, solche Texte zu lesen. Oft sind diese sehr herausfordernd, auch für uns persönlich. Aber ich bin dir so dankbar dafür, dass dein Wort vollkommen ist und dass wir dein Wort in der Gesamtheit, in der Ganzheit lesen und annehmen sollen und dürfen. Danke, dass du deinen Willen so eindeutig beschreibst in deinem Wort und dass du sehr deutlich sagst, wie Rettung geschehen kann, wie Vergebung, wie das Hineinkommen in das Himmelreich geschehen kann. Danke dafür, Herr, dass du so viel Zuspruch gibst uns Menschen, die wir anfällig sind, zu fallen, die wir anfällig sind, zu sündigen, aber wo du uns ansprichst und uns deinen Willen bekundigst, dass du uns wieder aufheben möchtest, dass du uns reinwaschen willst. Und schütze du uns davor, irgendwie Menschen hinterherzulaufen, die behaupten, etwas Besonderes mit dir erlebt zu haben, aber die nicht dieses Siegel tragen, dass sie zu dir gehören, die du nicht kennst. Hilf uns, weise zu sein in dieser Welt, denn die Bibel, du warnst ja uns immer wieder davor, es werden Zeiten kommen, wo falsche Propheten aufstehen, die behaupten, etwas behaupten und Menschen in die Irre führen wollen. Aber danke, dass du vorgewarnt hast. Danke für dieses Wort. Danke, dass du bei uns bist. Bis zum Ende der Welt. Amen. Amen. Gott segne uns. In seinem Frieden gehen wir auseinander.